geändert. Herr Barth und Herr Pape sind, glaube ich, die einzigen Mitglieder, die die damalige Stellungnahme mitgetragen haben. Ich zweifle natürlich nicht an den Aussagen, die damals getroffen worden sind. Aber natürlich müssen wir die anderen Kollegen natürlich da auch irgendwo ins Boot holen und dann auch mal kritisch hinterfragen, ob die Punkte, die jetzt nicht im Re-Exposure sind, einfach so durchgewunken werden können.
Aber eigentlich müssen Sie zuerst fragen, gehen wir über das hinaus, was im Re-Exposure überhaupt gefragt wird? Ja, nein?
So ist mein Ansinnen, ja.
Und wenn wir darüber hinausgehen,
in welcher Form wollen Sie das
machen? Seid ihr mit dem, was da mal vor 4,5 Jahren geschrieben wurde, seid ihr da einverstanden?
Ich darf vielleicht das dann um Punkte ergänzen, die ich vielleicht außerhalb des Re-Exposures sehe. Ich orientiere mich da ein bisschen am EFRAG CFSS-Meeting. Da sind folgende Punkte genannt worden. Man hat das Ganze in der Konsistenz mit dem Framework gesehen. Diese Meinung teile ich. Dann geht es um das More Likely Than Not Kriterium. Das möchten einige halt doch gerne beibehalten. Denke ich, eine auch sehr grundlegende Sache. Dann geht es im Bereich, das ist Ihr Ansatz, dann geht es im Bereich der Bewertung darum, wie man Einzelverpflichtungen bewertet. Dort ist damals auch in der Stellungnahme des Rates der Best Estimate eine Beibehaltung vorgeschlagen worden. Wenn ich an unsere Stellungnahmen in der Vergangenheit denke, haben wir das auch weiterhin befürwortet. Und dann kommen wir eigentlich zu dem Teil, was den Re-Exposure betrifft, ob wir, wo ich auch denke, das war halt bei unserem Fulfillment-Ansatz, wie wir ihn interpretieren, halt beibehalten bleiben. Jetzt sind aber zum Beispiel diese Punkte halt mit dem More Likely Than Not-Kriterium beziehungsweise dann mit der Bewertung der Einzelverpflichtung, sind das Punkte, wo Sie sagen, da müssen wir was machen oder wir nehmen das hin, dass das jetzt so durchläuft.
Nein, Ihre Frage ist fair, sorry.
Was?
Ich würde eigentlich nur sagen, wichtig ist, dass Sie zusammenfassen, was sind denn die wesentlichen Meinungen. Ich weiß nicht, ob die jungen Mitglieder jetzt alles nochmal explizit, wie es begründet wurde. Ich glaube, wir haben aber in den 4,5 Jahren ja, relativ konsistent, glaube ich, im Board das immer so vertreten. Auch der jetzt abwesende Christoph hat More Likely Than Not, Beibehaltung Probability-Kriterien in dieser Ausprägung, nicht gewichtete, wie heißt es, gewichtete durchschnittliche Wahrscheinlichkeitsverfahren, sondern Best Estimate bei Einzelrisiken. Ja? Und nur wenn wir eine größere Population haben, ist das richtig. Von daher warte ich jetzt, dass...
Ich weiß nicht, ob ich mich als Jungmitglied angesprochen fühle. Aber ich denke, wie du schon zusammengefasst hast, wir haben ja auch in der Zwischenzeit das ein oder andere Projekt gehabt, was sich mit der Passivseite beschäftigt hat, Pension oder auch Versicherungsverträge. Ich denke, da haben wir im Prinzip genau die Dinge ja auch hochgehalten.
So, genau.
Ich fürchte, ich werde mich outen. Ich bin... Nein, ich bin nicht. Nein, wir waren nicht bei OnCraft Spread, genau. Keterum kennst du. Nein, aber ich denke, dass ich das nicht beim More Likely Than Not belassen würde.
Das ist nicht.
Nein, ich würde an der Stelle in der Tat dem Board recht geben. Ich halte die Verfahrensweise für sinnvoll, die Wahrscheinlichkeit im Rahmen der Bewertung zu berücksichtigen, nicht im Rahmen des Ansatzes. Dies aus zwei Gründen. Zum einen, das war der Treiber wohl auch für dieses Projekt, erschließt sich mir nicht, warum eine Contingent Liability, die im Zuge eines Unternehmenszusammenschlusses zugeht, ansatzpflichtig wird, standalone, die gleiche Verpflichtung aber nicht sichtbar sein soll. Jetzt reden wir nicht von Dingen irgendwo, die jetzt vielleicht 5% Eintrittswahrscheinlichkeit haben, sondern gehen wir ruhig mal ein bisschen nach oben, da 40%. Das heißt, ich komme eigentlich irgendwann in eine arbiträre Diskussion, warum ist 50% plus jetzt gerade besser als 40% plus. Der zweite Grund, der mich dazu bringt, kommt, könnte es anders sein, aus der Ebene der Finanzinstrumente. Im Grunde genommen würde ich sagen, wenn ich ein derivatives Geschäft habe, insbesondere eine Option, die way out of the money ist, habe ich im Grunde genommen ein ähnliches Problem. Könnte ich auch sagen, ich zeige keine Wertänderung, weil es schlicht und einfach irrelevant ist, nicht more likely than not. Hier würde ich aber auch nicht auf die Idee kommen, zu sagen, also erst dann, wenn es wahrscheinlich ist, dass irgendetwas passiert, zeige ich bestimmte Wertänderungen, sondern hier gehe ich mit einem, sag ich mal, dem wahrscheinlichkeitsgewichteten Ansatz doch relativ nahen Bewertungskonzept voran. Und diese beiden Punkte bringen mich eigentlich dazu, hier eher der Grundlogik des IASB zu folgen und die Bewertung anzupassen und nicht den Ansatz.
Was ich allerdings nicht nachvollziehen kann, dass das IASB auch gleichzeitig ausführt, dass Sie darin im Prinzip keine große Änderung zum bisherigen Verfahren sehen, wenn Sie auf das More Likely Than Not nicht gehen. Und das, meine, das sind ja im Wesentlichen ja auch praktische Gesichtspunkte, die uns dazu geführt haben, das in den Ansatz vorzuverlegen und nicht in die Bewertung. Weil man kann sich alle möglichen Populations vorstellen, die an Liabilities eventuell irgendwo vorhanden sein könnten, aber die halt einfach nicht, die remote sind oder einfach halt nicht virulent sind im Augenblick. Und das ist natürlich die Erleichterung für den Preparer, hier den Schnitt zu machen und zu sagen, nur dann, wenn es more likely than not ist, dann sollte ich auch über die Existenz dieser Liability Bescheid wissen und entsprechend kann ich dann die Bewertung ansetzen. Und das ist für mich eigentlich der Haupttreiber, ist im Wesentlichen wirklich auch Practicability. Und ich glaube auch, das IASB selber spricht das ja an, was wahnsinnig schwer abzugrenzen ist, wenn ich das in die Bewertung reinziehe und nicht in den Ansatz. Das ist die Trennung zu den allgemeinen Unternehmensrisiken. Ist das jetzt eine Liability oder ist es keine Liability? Und das halte ich auch aus praktischen Gesichtspunkten in der Tat für einen Punkt, der mir schwerfällt, hier ein Unterscheidungskriterium zu sehen.
Ich wollte ergänzen ganz kurz, wobei ich aber nicht weiß, ob wir die Diskussion jetzt hier so tief unbedingt nochmal führen müssen. Ich glaube, auch für den User ist es nicht hilfreich. Ja, nicht nur für den Preparer in dem Sinne, sondern er kriegt eben einen Haufen Zeug mit irgendwelchen gewichteten Wahrscheinlichkeitswerten etc., von denen der größte Teil oder viel sich überhaupt nicht realisieren wird. Ich weiß auch nicht, wie man das dann alles darstellen soll. Ja, ich habe hier jede Menge Risiken und ich glaube, der Großteil ist dann tatsächlich irgendwas bei 5%, 10%. Nicht vom Wert her, sondern von der Anzahl her. Und deswegen bin ich da weiterhin bei meiner Meinung, aber das ist, wir sollten da kurz.
Auch mir sind spätere bessere Erkenntnisse zugestanden. Ich bin an einer Stelle vielleicht auch noch nicht so absolut abgeschlossen einer Meinung, aber wenn Andreas die Business Combination anführt, habe ich mir immer vorgestellt, es ist klar, dass in einer Business Combination ich contingent Dinge ansetze, denn sie werden ja letzten Endes eingepreist. Insofern sie nicht anzusetzen, würde einen sehr, sehr deutlichen platten Daumen bedeuten oder ein sehr deutliches Ausblenden von irgendetwas. Da im Zweifel halbwegs der Kaufpreis feststeht, würde man dann eben mit seiner Purchase Price Allocation irgendwo einen sehr, sehr platten Daumen ansetzen. Die Analogie zwischen einer Business Combination und der Nicht-Business Combination, die wird häufig angeführt, um auch eben wie sonst auch Unterscheidungen nach Möglichkeit zu vermeiden, die irgendwo sonst dazu führen, dass man notfalls eine Business Combination macht, um was Bestimmtes zu erzielen oder auch umgekehrt oder wie auch immer. Das heißt, wenn man damit nur Arbitrage hervorlockt, dann ist das nicht der Sinn der Sache. Es ist die Frage, ob eben ein Vorgang, wie eine Business Combination da etwas auslöst, was man mit dem Nicht-Business Combination-Fall wirklich so weit in Ähnlichkeit heranziehen kann, dass man es auch wirklich gleich abbilden möchte. Das ist ja etwas, was nicht zuletzt auch im Zusammenhang mit den Versicherungen immer wieder erzählt worden ist, dass es da gar nicht so viel Business Combinations gäbe, obwohl es ja ab und an durchaus welche gibt. Das heißt, der An- und Verkauf von Versicherungsportfolios ist sicherlich nicht das, was an einem Markt täglich mit Deep and Liquid vorgenommen wird, aber es ist nicht so, als wenn es nie stattfinden würde. Und es ist sicherlich so, das hat Wirbelharry immer so schön gesagt, dass es ja einen Unterschied, er hat das immer als Front Office und Back Office bezeichnet, es einen so wesentlich größeren Fischzug an Sachverhalten bedeutet, wenn man die jetzt mal flächendeckende Variante, Andreas hat ja vorhin auch schon einen leichten Bedeutungsabzug gemacht sozusagen, dass man nicht jedem einzelnen Sachverhalt insofern nachgeht, der irgendwo mal vielleicht einen Euro produziert. Aber wenn man das mal zunächst so flächendeckend zumindest argumentiert, und im Zweifel weiß man das im Vorhinein ja auch gar nicht, ob ein oder zwei Euros dabei rumkommen, dann bedeutet das, dass man eine völlig andere Administration damit auslöst, als das heutzutage so gemacht wird. Denn wenn irgendwo erstmal 50% erreicht werden müssen, kann man relativ locker eine ganze Reihe von Fällen aussortieren, was dann aber eben auch wieder dazu führt, das ist ein Argument, was ja auch in London häufig angeführt wird, der Sprung von 49,5% auf 50,5% kann dann manchmal ein etwas plötzlicher sein.
Aber ich teile auch das Argument, sage ich mal, mit der Feststellung des Kaufpreises nicht ganz. Also es ist natürlich richtig, dass meine PPA falsch ist, wenn ich die Contingencies mit einbeziehe. Das heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass wenn ich Standalone bin, das irgendeiner Form richtiger ist, es dann draußen zu lassen. Denn ich kann genauso argumentieren, dass ich im Grunde genommen mein Nettovermögen viel zu hoch einschätze. Und die Frage, ob das jetzt eine sinnvolle Information für die Adressaten ist oder nicht, würde ich sagen, lässt sich wahrscheinlich allgemein nicht beantworten. Ich stimme, denke ich, den anderen zu, wenn wir sagen, wir haben jetzt einzelne Ereignisse, singuläre Sachverhalte mit sehr geringer Eintrittswahrscheinlichkeit. Da würde ich wahrscheinlich auch sagen, da ist der Informationsnutzen relativ gering. Wenn wir aber die Eintrittswahrscheinlichkeit so irgendwo in die Gegend von 20%, 30%, 40% bewegen, dann würde ich sagen, sieht die Chance schon etwas anders aus. Und insbesondere, wenn wir dann vielleicht auch mal ein Preisgerüst dahinter schreiben, kann es recht anders aussehen. Ich stimme dir in einem zu, Jochen. Die Sache, einfach einen Durchschnitt zu bilden, der vermutlich überhaupt niemals eintreffen kann, da würde ich auch sagen, da hätte ich auch ein Problem. Die Antwort aber dann zu geben, dann lasse ich es ganz raus, ist nach meinem Dafürhalten das andere Extrem. Vermutlich wäre es für mich eher so, dass ich sage, einigen wir uns darüber, da kann was sein, und nehmen dann praktisch den Wert, der für die Fälle praktisch, wo ich denn überhaupt einen Eintrag habe, dann die höchste Wahrscheinlichkeit hat. Was ist der Best Estimate praktisch unter denjenigen Fällen, die eben eintreten können, und rechne nicht darunter noch irgendeinen Mischsatz aus.
Aber Andreas, das können wir, das weiß ich, das haben wir doch aus allen Diskussionen jetzt schon raus. Was ist das Entscheidende? Dass ich dann versuche, einen Wert für etwas zu finden, wo die Wahrscheinlichkeit dafür ist, und wir haben das bei anderen ja auch, eher nein als ja. Dadurch kommt es more likely than not. Mhm. Ja, natürlich ist es in gewisser Weise arbiträr, aber es ist einfach so, und ich finde das auch ein verständliches Prinzip, dass es eintritt, ist wahrscheinlicher als nicht, über 50% oder andersrum unter. Ja? Und das ist genau der Punkt, du hast es vorweggenommen, das finde ich auch unsinnig, aber ich finde es auch unsinnig, wenn du jetzt als Beispiel ist, genauso, Entschuldigung, arbiträr, hat nur eine 20%ige Eintrittswahrscheinlichkeit als solche, aber 80%, dass es überhaupt nicht kommt. Und dann setze ich mal irgendeinen Wert dafür an, ja, weil halt eben 20% könnte es sein und 80% aber nicht. Das tut mir leid, das entspricht nicht meiner Auffassung, ja, dass man so etwas reflektieren soll. Außerdem, Ich würde sagen, ja, man muss was dazu sagen, aber das ist für mich ein reines No-Disclosure dann dazu. Natürlich gibt es gewisse Dinge, haben alle Unternehmen, wo aber die Eintrittswahrscheinlichkeit vergleichsweise gering ist. Und ich würde auch erwarten, ein Unternehmen mit einem Fall, der auch dann in dem Outcome zu einem wesentlichen Cash-Outflow führen könnte, wo man drauf kommt und sagt, nee, das ist nicht wahrscheinlich, das ist, aber es ist auch ein, jetzt mal zahlenmäßig 40%, dass man dazu etwas sagt. Und das kann man aber über Disclosure machen. Aber es ist was ganz anderes, über Ansatz dann zu reden und dann mit den Konsequenzen in eine Bewertung rein, ein Wert, der wahrscheinlich nie kommen wird.
Aber das ist, glaube ich, ist das ganz Wichtige, dass eben zusätzliche Informationen oder No-Disclosures gegeben werden, weil in der Praxis ist natürlich das Problem, wenn irgendein Risiko da ist, wenn nichts gesagt wird, ist die Unsicherheit ist eigentlich das Schlimmste, was für die User passieren kann, und dann schießen die Schätzungen ja, ins Kraut und sonst was. Ne?
Aber das, das ist genau die Abstufung, die IFRS vorsieht. Im Prinzip bist du, wenn more likely than not, ist es in der Bilanz, dann ist es etwas, was unterm Strich anzugeben ist als Risiko, was irgendwie und dann unterhalb von 20% oder wenn es in den Remote-Bereich geht, dann ist gar nichts mehr.
Ja, deswegen unterstütze ich das ja auch. Aber
ich glaube nur, also wenn ich mir angucke, was wir heute an Note-Disclosures haben zu Contingent Liabilities, in vielen, vielen Unternehmen, dann muss ich sagen, das ist für mich Boilerplate, was da steht. Da kriege ich null Informationen raus. Ja, gar nichts. Also von Werten will ich ja schon gar nicht sprechen. Das kann ich auch nachvollziehen, weil ja keiner eine self-fulfilling prophecy haben will. Aber das, was da drin steht, da hätte ich auch genauso gut dastehen können, ohne dass mir irgendjemand eine Anhangangabe macht.
Aber das ist dann ein Argument, Entschuldigung, Andreas, das ist dann ein Argument, die Disclosures zu verbessern oder klarer zu machen oder deutlicher zu machen, aber nicht was an einem Ansatz oder der Bewertung zu ändern.
Da bin ich aber nach wie vor der Meinung, dass mir dann noch nicht klar ist, warum wir sagen, bei bestimmten Geschäften, und ich bringe nochmal die Finanzinstrumente, die Derivate, haben wir überhaupt kein Störgefühl dabei und machen das, machen genau das. Wenn ich sage, ich kaufe eine Option, die ist aus dem Geld, Wahrscheinlichkeit, dass sie ins Geld ist, geht, ist 20%, käme kein Mensch auf die Idee zu sagen, ich friere jetzt einfach den Wert ein und ich mache keine Wertänderung. Nee, nee. Ja, solange sie immerhin, sagen wir nicht, in irgendeiner Form die Eintrittswahrscheinlichkeit über 50% steigt, solange würde ich gar nicht buchen.
Sollten wir in IFRS 9 einbringen.
Oh, oh, oh. Okay. Darf ich mal, Entschuldigung, ich will nicht vorgreifen, aber ich muss auch
kurz... Na, aber jetzt vom...
Weil ich aber auch kurz nach 4 weg muss. Ich würde gerne ein paar andere Punkte noch besprechen. Ich meine, da kann ja noch mal auch die Meinung von Christoph Hütten nochmal eingeholt werden, weil wir diskutieren das sonst, finde ich, nochmal vom Grunde auf. Ich finde hier ein paar andere Hämmer nochmal drin. Da hätte ich auch ganz gerne drüber gesprochen.
Für mich ist der Punkt auch, wo sehen Sie momentan Ihre Mehrheit? Frau Kangießer und Herr Papa haben eben gesagt, dass halt gerade bei Pensions und bei Insurance Sie ja doch mehr dem gefolgt sind, das more likely than not beizubehalten, bei der Einzelverpflichtung dergleichen. Wo sieht der Rat momentan seine Mehrheit?
Die unbedingt, das bin ich mal ganz bösartig, religiöse Consistency bei Contingent Liabilities, ich sehe da auch einen gewissen Unterschied, ob ich in der Business Combination bin. So, und jetzt fehlt Christoph und Martin Edelmann, da muss man nochmal nachfragen. Bei Christoph bin ich mir verhältnismäßig sicher, so wie er sich immer geäußert hat, für more likely than not an estimate. Von daher glaube ich, dass wir auf eine Mehrheit rauskommen, aber das können Sie formal nochmal abfragen oder wie auch immer.
Mhm. Gegebenenfalls und oder wegen unseres Own Credit Risk erinnert mich das daran. Vielleicht müssen wir, das können, muss ich wieder streichen, darauf kommen, dass wir eben bei Finanzinstrumenten etwas anderes machen und dann vielleicht dafür eine Begründung finden. Wenn du mit deinen Optionsbeispielen kommst und sagst, bei den Derivaten käme keiner auf den Gedanken, die 20% nicht anzusetzen oder so etwas. Wie ist das bei den anderen? Ist das bei den Finanzinstrumenten dann das die allgemeine Regel oder ist es doch bei den Finanzinstrumenten eine andere Baustelle?
Oder da sogar wieder ändern.
Der Unterschied kann nach meinem Dafürhalten eigentlich dort ja nur liegen in dem Wert Treiber, der dahinter liegt. Bei den Optionen ist es eine Finanzvariable und hier ist es wahrscheinlich irgendein Business Risk oder so, was ja da abgedeckt werden soll. Aber
meine, wie die das formulieren?
Was ich Ihnen natürlich gerne entlocken möchte, ist, Sie haben jetzt Punkte, die außerhalb des Re-Exposures sind, beanstanden Sie halt, wollen Sie da ein separates Schreiben an das IASB richten?
Warum separat?
Also weil das IASB hat das explizit halt gesagt, dass Sie in Bezug auf den Re-Exposure wirklich auch nur, ja, ja, ja.
Hier. Tut mir leid, Sie waren vorhin in der Session nicht dabei. Das ist so ähnlich. Natürlich sollten wir uns auf die Beantwortung der Fragen des Re-Exposure, ja, und deswegen kann uns das keiner nehmen und wir sollten uns reinschreiben, dass wir weiterhin schwerwiegende Concerns an dieser Stelle haben und so weiter.
Okay.
Um ehrlich zu sein, ich finde, das ist der einzige Weg, wenn wir diese Concerns als Rat in anderer Zusammensetzung weiterhin so haben, die Leute zu warnen, ja, weil die glauben, das ist jetzt so ungefähr abgehakt, die machen ja eine schöne Darstellung, warum das alles so okay sei und was dann neu ist. Man kann ihnen nur sagen, sorry, ist ja alles schön und gut, was du hast, hier sind die Meinungen und das andere verweisen wir nochmal auf unseren Common Letter von Ding und das können wir gleich aufführen im Cover Letter zum Schluss oder wie auch immer. Unsere Knackpunkte, liebe Freunde, ja, wie wir sie gemacht haben, sind die 3 oder 4 Punkte und die bestehen weiterhin und es ist meines Erachtens nur fair, die zu warnen. Nachher kommen wir wieder in eine Situation, haben wir diskutiert in der anderen mit Endorsement und wie auch immer, und der 37 neu ist für mich ein Thema, ernsthaft, ganz ernsthaft, fachlich und so weiter, hier drüber zu reden und über Endorsement zu reden. Weil ich finde, sorry, den nicht akzeptabel. Und wenn ich das sehe und das jetzt, Entschuldigung, Punkte, die jetzt hier reinkommen, für mich ist eine der gravierendsten Punkte Measurement, Liability Measurement hier, was da alles aufgeführt wird, wo ich wieder, was all die anderen Leute machen und was die kosten würden und etc., das ist so kritisiert worden von den meisten Constituents, es ist nicht praktikabel, es kommt auch nicht zu besseren Werten. Und es zeigt auch meines Erachtens überhaupt nicht die Aktivität und die Performance des Unternehmens. Ja? Es kommt meines Erachtens wieder in diesen Schwachsinn hinein, was mache ich mit Erwartung für einen Porsche und muss den Wert rauskriegen, dass ein anderer das machen würde. Und wo gehe ich dann dahin? Habe ich im Sack alles erzählt, da hat sich Tom Jones amüsiert drüber und hat gesagt, da ist was dran, gehe ich zu Mercedes oder was? Wie gesagt, gehe ich auf den Hinterhof? Nein, das nicht, muss gleiche Quality sein. Also, wo gehe ich denn dann hin? Wo kriege ich denn den Wert her? Ich finde, das ist wirklich ein Punkt, deswegen auf Ihre Frage ja und nicht separates Schreiben. Es sollte dann im Comment Letter ja, da rein. Es sei denn, wir kommen sogar noch zu der Meinung, wir sollten jetzt, nachdem wir das gesehen haben, bereits vorab was sagen, dass wir das in Bezug auf Free Exposure oder was nicht richtig finden. Ja, in Anbetracht auch der Stellungnahmen. Das ist dann nochmal ein anderer Punkt, aber ansonsten im Rahmen des Comment Letters. Vom IAS hat die Knackpunkte 4.1 der folgenden. Das ist genau wieder diese alte Geschichte. guck dich auf den Markt um und was würde der machen? Und zum Schluss muss das Unternehmen, das muss man doch mal überlegen, was würde das Unternehmen, so wie ich es verstanden habe, was würde das Unternehmen einem anderen berechnen, wenn der auf ihn zukommen würde und würde fragen, was würde es kosten, was ich B sowieso selbst mache, wenn ich dir das mache? Und diesen Prozess macht dann A gedanklich durch für seine eigenen Dinge, wo es ja eigentlich weiß, aber es muss einen Wert suchen. Tut mir leid. Da drehen die für mich durch.
Ich hat sich Jan Engström auch.
Das ist doch genau das wie mit der Performance Obligation, von dem sie ja dann Gott sei Dank runtergekommen sind. Und hier machen sie es das Gleiche.
Das es das Gleiche wie in den Insurance Contracts, wo man davon ausgegangen ist, dass man eine Marktkostenquote nehmen muss.
Wo sind die von der Performance Obligation runtergekommen?
Bei der Bewertung bei Revenue. Ich mache die
eine eigene Verpflichtung bei Warranty. Ja, die Kupplung geht kaputt innerhalb der Garantiezeit. Dann nehme ich die Kupplung aus dem Lager, die ich selbst hergestellt habe, und gebe sie dem und kriege von dem die Kupplung zurück, die ich wieder überarbeite. Alles mache ich selbst. Aber nein, ich muss jetzt nachfragen, wie das ein anderer machen würde. Also ich finde, es tut mir leid, die sind da einfach auf dem falschen Pfad und lassen sich nicht bekehren.
Ein Folgeproblem, mit dem wir uns heute noch nicht beschäftigen müssen, ist, dass das IASB ja auch diesen Ansatz auf Versicherungen übertragen will. Und das Board hat da entschieden, im Verhältnis 8:7 dieses 37er Modell halt auch auf Versicherungen zu übertragen. Und wenn es natürlich hier schon der originäre 37er halt abgelehnt wird, dann ist es natürlich für Versicherungen, wird es dann auch nicht einfacher, dann einen Lösungsansatz zu finden. Sie hatten eben von Punkten gesprochen, die ein Unternehmen aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, Sie können mir auch gerne, wir können gerne mal telefonieren oder Sie mailen mir mal.
Nicht in den nächsten dreieinhalb Wochen, aber vielleicht haben wir auch
bis. Wir können auch mal skypen.
Bis zur nächsten Sitzung. Ich habe vielleicht mit der Page 9 noch ein Problem, wo ich nicht ganz verstehe, weil das auch immer ein Key-Issue ist. Ich habe verstanden, dass die im Grunde das Ganze mit Relieving, the Obligation und so weiter immer zum Reporting Date wieder haben wollen. Ne? Das würde ich genauso weiterhin ablehnen. Das ist leider, haben wir schon so oft diskutiert, über verschiedene Umwege schon quasi heute reingekommen. Ich würde mich trotzdem weiterhin dagegen bewenden und wir haben auch damals, glaube ich, in dem Comment Letter auf diesen Unterschied verwiesen über dieses Measurement zum Reporting Date, Relief oder Transfer, wie auch immer, die Obligation und das andere, wir haben das eigentlich genannt immer Perform the Obligation. Und wie haben wir dann immer gesagt, wenn wir das, wir haben da neulich nochmal einen neuen Ausdruck für gewählt, das kriege ich nicht zusammen. Nee, nicht Standy. Wenn wir davon ausgehen, dass wir so unsere Verpflichtung erfüllen.
Fulfillment.
Current Fulfillment. Ja, und wir haben. Also Current Fulfillment Date. Das ist meines Erachtens für die entsprechende Rückstellung die richtige Grundlage für die Bewertung. Und da glaube ich, waren wir auch in der, brauchen wir nicht mehr alten, neu, da irgendwie nachfragen.
Ultimate Fulfillment.
Genau, Ultimate, sowas, ja. Ultimate Fulfillment. Und so haben wir das eigentlich auch immer gesehen bei der Diskussion. Und das wird ja auch hier überhaupt nicht im Grunde gemacht. Das ist für mich weiterhin ein Key Issue.
Ein weiterer Punkt, den ich hätte, ist, es besteht noch eine Arbeitsgruppe zu diesem Thema. Inwieweit soll die Arbeitsgruppe jetzt nochmal aus Ihrer Sicht beim Re-Exposure eingebunden werden? Leiter ist Herr Professor Hommel, ist der Herr Professor Funk von Bayer drin. Nee, Stimi weiß ich nicht. Der Herr Magie noch.
Also ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt viel bringt. Also vor zwei Hintergründen. Erstens, man müsste das Mandat schon festlegen. Also ob wir dann sagen, die sollen sich nur um den einen Punkt kümmern, der geändert wird, oder sie sollen alles nochmal durchflöhen. Die zweite Sorge ist für mich ein bisschen, dass es eher den Ablauf hemmt, als dass es ihn befördert. weil wir mittlerweile eigentlich schon so viele Diskussionen hatten über die Passivseite, die alle jetzt nicht mitgezogen haben, sodass wir da unter Umständen, wenn die nicht ganz eng geführt werden oder rückgespielt werden, uns eher mit Argumenten kommen, wo wir sagen, die haben wir an anderen Dingen schon mal abgebügelt.
Ich würde einen Vorschlag machen. Auf der anderen Seite finde ich es auch wichtig, dass die Arbeitsgruppen involviert sind. Ich würde so machen als Vorschlag, dass der Rat seine Meinung zu diesen neuen Themen Riegsporsche nicht mehr zu den alten. Ja? Also wenn wir eine klare, einheitliche Meinung, deutliche Mehrheit haben, brauchen wir das nicht nochmal zu diskutieren. Und über die neuen Punkte eine Meinung des Rates bilden und die der Arbeitsgruppe mitteilen. Das kann man dann auch per Telekonferenz machen, meines Erachtens. Also sie schicken dem Papier zu und sagen, zu den Punkten ist die Rat. Und von denen den Input holen, ob die damit übereinstimmen oder gravierende Argumente dagegen haben. Dann haben wir da auch einen Input geholt, was ich immer ganz gut finde. Wir können das dann nochmal belegen, dann ist aber auch, was du ja zu Recht sagst, das fokussiert auf diese Fragen und was sind die Argumente. Und dann braucht man meines Erachtens keine Sitzung machen, sondern geht die 5 oder 6 Keypoints mit denen per Telekonferenz durch. So würde ich es machen.
Das könnte man dann eventuell sogar zusammen mit der Entschuldigung machen, weil das im Prinzip ja nur die konsequente Weiterentwicklung von der S39 von uns. Wird sich zumindest anbieten.
Weiß ich nicht, ob ich nein mache. Da kommt jeder auf seine einzelnen branchenspezifischen Dinge. I don't know. Ja, aber da halte ich mich raus.
Oder zumindest,
ich würde zumindest
das zurückspiegeln.
Ist auch zu groß.
Wir haben ja physisches Meeting sowieso schon angesetzt und das könnte man ja dann zu